Atemweg.
Am 6. Mai 2025 ist wieder Welt-Asthma-Tag. Grund genug für uns in der Atemweg-Redaktion, dem Thema Asthma 2 Folgen in einem Monat zu widmen. Das hier ist unsere erste Folge zum Thema Saber Overused. Freuen Sie sich diesen Monat auch noch auf eine zweite Folge. Da reden wir über das Thema Asthma und Sport. Jetzt steigen wir aber ein in diese neue Folge Atemweg. Das Ende von Salbutamol ist nah, schreibt die Online-Ausgabe der Deutschen Apothekerzeitung im November 2023 und bezieht sich auf die S2K-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma. Diese Leitlinie, so steht es da weiter, verfolgt ein völlig neues Konzept in der medikamentösen Asthmatherapie. Weg von der Symptombekämpfung mit kurzwirksamen und nebenwirkungsreichen Medikamenten hin zur Symptombekämpfung. Prävention mit nachhaltigen und nebenwirkungsarmen Arzneimitteln. Dieses Zitat habe ich gefunden, als ich im Netz nach dem Stichwort Saber Overused gesucht habe. Außerdem bin ich noch auf dieses Zitat auf der Webseite von Nature gestoßen, ebenfalls aus 2023. Gina empfiehlt nicht mehr die Behandlung von Asthma mit Saber alleine, in Klammern ohne ICS, bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern über 5 Jahren, da das Risiko schwerer Asthmaschübe, in Klammern schwerer Exazerbationen, die eine Vorstellung in der Notaufnahme oder einen Krankenhausaufenthalt erfordern, sowie asthmabedingter Todesfälle besteht. In diesem Bericht wurden die aktuellen Gina-Empfehlungen vorgestellt, also die der globalen Initiative für Asthma. Jetzt wollen wir bei Atemweg Ihnen natürlich nicht nur Zitate von Webseiten vorlesen, sondern wollen genau dieses Thema in der Tiefe beleuchten. Werden kurzwirksame Beta-2-Sympathomimetika zu häufig angewendet? Und ich freue mich, 2 Gäste begrüßen zu dürfen, die für die Zitate mitverantwortlich sind. Professor Marek Lomatsch von der Uniklinik Rostock ist Erstautor der S2K-Leitlinie und Professor Roland Buhl von der Universitätsmedizin Mainz hat die GINA-Empfehlungen maßgeblich mitdefiniert. Und damit sage ich an unsere Zuhörenden herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Atemweg und zu unseren Gästen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie beide dabei sind.
Danke für die Einladung.
Ja, hallo.
Wenn ich mich mit Asthma in Deutschland als Erkrankung beschäftige oder auch international, dann komme ich an Ihnen beiden ja eigentlich nicht vorbei. Und das macht uns besonders froh in der Atemweg-Redaktion, dass Sie die Zeit gefunden haben. Starten wir mal ganz vorne. Wir sagen ja, Saber Overuse ist unser Thema. Muss ich ja jetzt erstmal fragen, ist es überhaupt richtig, dass wir über Overuse sprechen? Also ist das überhaupt ein Thema? Wie sieht's aus?
Aus meiner Sicht, in der täglichen Praxis und auch in allen Studien, die wir dazu haben, ist das tatsächlich der Fall. Die tägliche Arbeit in der Patientenversorgung bestätigt immer wieder die Ergebnisse von Real-World-Studien. Diese SABAs, rasch wirksame Bronchodilatatoren, werden alleine viel zu oft und inhalative Kortikoide viel zu selten angewandt.
Es ist in der Tat so, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern das immer wieder erleben, dass sehr viele Patienten nur ein Saber, also zum Beispiel Salbutamol, bei Bedarf bekommen haben. Und das ist natürlich gerade aus Sicht des Asthma eine sehr ungünstige Situation. Vor vielen Jahrzehnten hatten wir ja nicht viele Optionen. Aber heutzutage gibt es ja gar keinen Grund mehr, diese Therapie zu machen. Wir werden darüber ja heute sprechen. Aber es ist nicht nur in den Studien klar, sondern wirklich auch im realen Leben, dass viel zu viel Salbutamol und andere SABA in der täglichen Praxis eingesetzt werden.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie beide haben aktiv bei Empfehlungen, bei Leitlinien mitgewirkt. Nehmen Sie uns doch mal mit, wenn Sie sagen, wir haben hier ein Overused. Wie soll es denn eigentlich angewendet werden? Was sind die gängigen Empfehlungen?
Die Leitlinien sind hier völlig klar. Und zwar haben wir ja einerseits die deutschen Leitlinien, also die fachärztliche Leitlinie für die Behandlung des Asthma und die nationale Versorgungsleitlinie zur Behandlung des Asthma. Und andererseits haben wir die internationalen Leitlinien. Ich würde aber jetzt einmal mit den deutschen Leitlinien beginnen und dann Roland übergeben an die internationalen Leitlinien, weil Roland ist ja bei der GINA im Komitee. Der kann das also sozusagen aus dem Zentrum der Fachleute, der internationalen Fachleute nochmal wiedergeben. Ich kann es aus Sicht der deutschen Leitlinie klar sagen, dass wir sowohl in der fachärztlichen Leitlinie als auch in der nationalen Versorgungsleitlinie gesagt haben, die inhalative Therapie beim Asthma sollte immer ICS-basiert sein. Das heißt, sie sollte immer beruhen auf einem inhalativen Steroid in möglichst niedriger Dosierung, und zwar in den leichteren Formen, entweder als Monotherapie oder eben als ICS-Formoterol-Bedarfstherapie. Das heißt, in den höheren Stufen 3, 4, 5 ist es ja klar, dass wir inhalative Steroide empfehlen in Kombination mit Beta-Mimetika, mit langwirksamen Beta-Mimetika, und zwar immer in Fixkombination, damit es möglichst nicht getrennt gegeben wird. Warum nicht getrennt? Weil eben Beta-Mimetika an sich für sich alleine ohne begleitende inhalative Steroidtherapie ein erhöhtes Mortalitätsrisiko beim Asthma haben. Deswegen haben wir das schon seit Jahren durchgesetzt, dass in den internationalen und den nationalen Leitlinien klar drin steht, dass inhalative Steroide mit den Beta-Mimetikern immer fix kombiniert zusammengegeben werden sollen. Aber das Interessante ist natürlich immer die leichten Asthmaformen, wo die Patienten wenig Therapie brauchen. Und da haben wir auch klar mit einer Stimme geredet, sowohl bei der fachärztlichen als auch bei der NVL, dass eben wir sagen, wenn der Patient Asthma hat, dann soll er entweder niedrig dosiert ein inhalatives Steroid regelmäßig bekommen oder er soll ICS, ein inhalatives Steroid, in Fixkombination mit Formoterol inhalieren, und das kann er bedarfsweise tun. Wir haben ja in Deutschland die Besonderheit, dass wir keine formale Zulassung haben für eine Bedarfstherapie mit ICS-Formoterol. Aber wir haben eine sehr starke Datenlage, dass das die sinnvollste Option ist. Und deshalb haben wir klar festgelegt, und auch die NVL, was ja eine Regierungsorganisation, es ist ja von einer Bundesinstitution empfohlen, dass wir sagen, hier ist auch diese Therapieoption sehr sinnvoll. Also man kann sagen, die deutschen Leitlinien sind sehr klar, dass wir entweder bei einem leichten Asthma ein inhalatives Steroid als Monotherapie geben, als Dauertherapie, oder eine ICS-Formoterol Bedarfstherapie. Das Salbutamol und die SABA sind generell als Therapieoption noch genannt. Aber es ist ein Sternchen dahinter mit der klaren Aussage, dass diese Option den anderen Optionen unterlegen ist. Und sie ist nicht nur unterlegen aus rein intellektueller Sicht, weil wir ja eine entzündliche Atemwegserkrankung haben und wir hier die Entzündung so früh wie möglich bekämpfen wollen. Das ist ja sozusagen inhaltlich schon mal logisch. Sondern es ist eben auch von der Studienlage klar, dass die ICS-Formoterol-Bedarfstherapie oder auch die ICS-Monotherapie der SABA-Bedarfstherapie überlegen ist. Also ich finde, es ist eine eindeutige Datenlage und andererseits auch eine ganz klare Empfehlung beider deutschen Leitlinien, sodass man eigentlich hier gar keine Fragen offen hat und eigentlich Salbutamol als alleinige Bedarfstherapie beim Asthma nicht mehr einsetzen dürfte. Aber jetzt fragen wir, glaube ich, mal Roland, wie die Gina dazu steht.
Lieber Marek, da kann ich dir auch aus internationaler Perspektive nur zustimmen. Wir bei der globalen Initiative für Asthma, der GINA, gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, it's time to get rid of the blue inhaler. Also wir wollen nicht mehr, dass Patienten mit Asthma, egal welcher Schweregrad, nur mit einem rasch wirksamen Bronchodilatator, mit einem SABA behandelt werden. Warum denken wir so? Ganz einfach. Es gibt nicht wirksamere und mindestens ebenso gut verträgliche Alternativen, die unsere Patienten vor den schlimmen und schlimmsten Folgen einer Asthmaerkrankung langfristig sehr effektiv schützen. Bei uns in Deutschland schon verfügbar sind Fixkombinationen aus Formoterol und inhalativen Glukokortikoiden, vielleicht in der Zukunft auch noch Fixkombinationen aus SABAs, also aus Salbutamol und inhalativen Glukokortikoiden. Warum ist das so gut? Weil wir so auf diese Weise sowohl die Symptome als auch die Ursachen behandeln mit einem einzigen Inhalator. Also ein minimaler Bedarf an Erklärung und Schulung durch uns und ein ebenso minimaler Bedarf und Aufwand für unsere Patientinnen und Patienten. Einfacher geht es einfach nicht.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, warum haben wir dann das Problem Overuse? Aber die will ich noch mal ganz kurz zurückstellen. Über die müssen wir gleich auf jeden Fall sprechen, weil Herr Professor Lommatzsch, Herr Professor Buhl, Sie haben ganz klar gesagt, wie die Leitlinien dazu stehen. Bevor wir darüber sprechen, können Sie uns einmal mitnehmen, was denn die Konsequenzen von so einem häufigen oder einer überhäufigen Nutzung von SABA sind oder sein können?
Ja, das ist eine auf der einen Seite sehr gute, auf der anderen Seite sehr leicht zu beantwortende Frage. Was machen denn die Beta-Mimetika? Die strapazieren, wenn wir sie zu häufig anwenden, und die überstrapazieren einfach unsere Beta-Rezeptoren im Bronchialsystem. Wenn wir immer wieder Salbutamol inhalieren und das triggert immer wieder diese Rezeptoren, dann kommt es dadurch zu typischen Nebenwirkungen, und das wird einfach dadurch ausgelöst, dass wenn ein Rezeptor immer wieder viel zu häufig mit einem Agonisten belästigt wird, dann kommt es zu einer Gegenreaktion unseres Bronchialsystems. Das reguliert die Dichte der Beta-Rezeptoren herunter. Damit werden aber dann die SABAs in der Länge immer häufiger benötigt, weil sie weniger effektiv sind, bei gleichzeitig immer schlechterer bronchodilatatorischer und bronchoprotektiver Wirkung. Wir haben also eine höhere bronchiale Empfindlichkeit mit mehr Symptomen, zum Beispiel durch inhalative Reize oder allergische Reaktion, das ganze Spektrum, weil wir eben die Symptome und nicht die Ursache behandeln.
Und wir hatten in Rostock in den letzten Jahren ja auch viel zu diesem Thema bezüglich der Nebenwirkungen der Beta-Mimetika geforscht. Und es gibt noch einen zweiten Effekt neben dem, den Roland Buhl gerade erwähnt hat, dass nämlich eine Dauertherapie mit einer Mono-Beta-Mimetika-Therapie, also eine Monotherapie mit Beta-Mimetika, führt auch zu einer zunehmenden Überempfindlichkeit der Nerven in den Atemwegen. Und wir haben zeigen können, dass wenn man parallel mit einem inhalativen Steroid behandelt, dann kommt es zu dieser Überempfindlichkeit der Nerven nicht. Das heißt, wir haben sowohl die Problematik mit den Rezeptoren, die Roland Buhl gerade erwähnt hat, andererseits auch eine Überempfindlichkeit der Nerven. Und dieses Gesamtbild führt eben zu einer Zunahme der bronchialen Hyperreabilität, sodass paradoxerweise zwar der Atemweg kurzzeitig erweitert wird durch das Beta-Mimetikum, aber auf die Dauer die bronchiale Hyperreabilität zunimmt. Und wir vermuten, dass das eine der Ursachen ist, warum es in den 60er, 70er Jahren ja eine starke Übersterblichkeit gab durch die Monotherapien mit Beta-Mimetika. Es gab damals ja keine inhalativen Steroide. Man konnte nicht gegenregulieren, sondern man hatte diese Monotherapien. Und diese Übersterblichkeit führte dazu, dass wir Beta-Mimetika als Monotherapien beim Asthma nicht haben wollen. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, dass es eine verpasste Chance ist. Denn Roland Buhl hat ja gerade schon gesagt, die Entzündung ist die Basis beim Asthma. Und in jedem Moment, wo wir die Beta-Mimetika geben, alleine verpassen wir die Chance, eine antientzündliche Therapie zu machen. Also ich würde mal sagen, wir haben wirklich einen zweiköpfigen Drachen hier vor uns. Der eine ist sozusagen diese Zunahme der bronchialen Hyperreabilität unter der Monotherapie. Und der andere Kopf ist die verpasste Chance, dass man antientzündlich behandelt. Und das Tolle ist ja bei der Kombinationstherapie aus einem inhalativen Steroid und einem Beta-Mimetikum, dass wir sozusagen öffnen und löschen. Wir können sozusagen den Atemweg öffnen und gleichzeitig die Entzündung bekämpfen. Das ist ja überhaupt die eleganteste Version, wie man Asthma behandeln kann.
Aber dann müssen wir jetzt drüber sprechen. Wir haben eindeutige Empfehlungen in den Leitlinien, nicht erst seit gestern, in Deutschland auf internationaler Ebene. Sie beide haben gerade dargestellt, dass das auch als Therapie gar keinen Sinn macht, weil wir quasi ja in so einen sich selbst befeuernden Teufelskreis kommen. Kurzfristige Symptomfreiheit, aber langfristig keine Verbesserung, im Gegenteil. Wieso haben wir denn dann überhaupt das Problem? Wie kommt es dazu in der Praxis? Was könnte der Grund sein?
Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach. Die Mehrzahl, die ganz große Mehrzahl unserer Patienten, in Studien 90%, wollen eine Therapie, wenn sie Asthma-Beschwerden haben, die zu einer unmittelbaren Symptomlinderung führt. Und gleichzeitig wollen aber 40% diese Therapie unmittelbar wieder beenden, sobald sich die Beschwerden bessern. Das ist das klassische Kopfschmerzkonzept. Und hierfür waren eben bis vor kurzem nur die SABAs, also rasch wirksame Bronchodilatatoren, zur Verfügung. Die Erkenntnis, dass es jetzt mit den ICS-Formoterol oder vielleicht in der Zukunft den ICS-Salbutamol-Fix-Kombinationen effektivere und sichere Alternativen gibt, ist einfach noch nicht überall angekommen. Deswegen ist unsere Aufgabe, wie wir bei China sagen, spread the good news. Und dazu ist auch ganz wichtig zu erwähnen, das gilt auch für ganz mildes Asthma. Denn etwa ein Drittel der Patienten mit einem Asthmaanfall und mindestens ein Fünftel der Asthma-Todesfälle haben in den Monaten vor diesem schlimmen Ereignis weniger als einmal pro Woche Asthma-Beschwerden. Das heißt, SABAs alleine sind auch bei scheinbar mildem Asthma keine gute Idee. Und dazu muss man auch noch zusätzlich erwähnen, dass eben selbst diese niedrige Dosis inhalativer Kortikoide, die bei Bedarf angewendet werden, ganz zuverlässig, das hat Marek Lommert schon angesprochen, ganz zuverlässig Exazerbationen verhindern, also deutliche Verschlechterungen des Asthmas bis hin zu regelrechten Anfällen. Und hierzu passen die Ergebnisse großer epidemiologischer Studien, die einfach ganz klar zeigen, dass bereits ab einer Verordnung von 3 SABA-Inhalatoren pro Jahr, 3 pro Jahr, das ist weniger als 2 Inhalationen pro Tag, steigt das Risiko einer Exazerbation und einer Asthma-Mortalität an.
Danke für die Einordnung. Herr Lommatsch, noch Ergänzungen dazu?
Naja, ich glaube, dass die Medizin generell ein träges System ist. Wir sind natürlich sehr alert. Normalerweise würde man denken, medizinische Informationen, die setzen sich sofort in der Praxis fest. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es immer lange dauert, bis sich irgendwie die medizinischen Erkenntnisse auch wirklich auf Hirnstammebene in einer medizinischen Praxis festsetzen. Und man muss einfach sehen, dass das Salbutamol und andere Betamimetika, kurzwirksame Betamimetika, die waren jahrzehntelang sozusagen das Standbein der Therapie. Es gab viele Jahre lang nichts anderes. Und ich glaube, es dauert einfach eine ganze Weile, bis sowas in der wirklichen, auch hausärztlichen Praxis ankommt. Ich finde, ein gutes Beispiel, wenn man jetzt eine Parallelität sucht, ist zum Beispiel Cefuroxim oral. Cefuroxim ist ein Antibiotikum, was sehr gut hilft, aber oral fast überhaupt nicht ankommt. Und alle Empfehlungen der ganzen infektiologischen Leitlinien sagen seit Jahrzehnten, dass man Cefuroxim bitte nie mehr oral geben solle. Und jetzt können Sie mal in die Realität schauen. Bis heute wird Cefuroxim oral in Mengen verordnet, wo man denkt, wo kommt das her? Und deshalb glaube ich, Medizin ist bis heute träge. Und wie Roland schon sagte, wir müssen einfach immer mehr auch darauf hinweisen. Wir müssen nicht nur in unseren pneumologischen Kreisen, sondern wir müssen insbesondere auch in den hausärztlichen und den anderen Fachgebieten unbedingt immer wieder klar machen, wir wollen moderne Therapie. Wir haben heutzutage die Optionen, Patienten dauerhaft hier in die Remission zu bringen, dauerhaft in eine Situation zu bringen, wo die Entzündung auch in den Atemwegen unter Kontrolle ist. Also wir müssen einfach mehr darüber reden.
Da nehmen Sie schon ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage vorweg, aber vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Sie haben die allgemeinmedizinisch-hausärztliche Versorgung gerade angesprochen, Herr Professor Lommatsch. Drüber reden ist das eine, die Informationen weitertragen, selbst wenn Leitlinien schon länger feststehen, hier auch drüber zu sprechen. Wenn Sie das jetzt sehen, ist es denn in der klinischen, fachärztlichen Perspektive, sind wir da schon viele Schritte weiter oder was können wir auch noch tun, auch intersektoral, um hier den Status quo zu verbessern und dahin zu bringen, wie er eigentlich sein sollte und wie er wissenschaftlich Konsens ist?
Wir sind schon im fachärztlichen Bereich weiter. Es gibt ja Studien, wo man sich angeschaut hat in Deutschland, wie ist denn die Verordnung von SABA bei Hausärzten und wie ist sie bei Pneumologen? Und man sieht in den aktuellen epidemiologischen Daten eindeutig, dass im hausärztlichen Bereich mehr SABA bei Bedarf verordnet wird als im pneumologischen Bereich. Aber man muss sagen, auch wir Pneumologen müssen uns an die eigene Nase fassen. Auch unter Pneumologen ist es immer noch der Fall, dass viele Patienten Salbutamol bei Bedarf bekommen und teilweise nur Salbutamol bei Bedarf bekommen. Also ich glaube, wir als Pneumologinnen und Pneumologen müssen selber noch besser werden. Aber wir müssen in die anderen Fachgebiete hineingehen und zwar ohne jetzt irgendwie besserwisserisch zu sein. Denn natürlich ist es so, dass andere Fachgebiete sich auf anderen Sachen auch besser auskennen, als wir uns auskennen. Also wir müssen schon klar machen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie nur so besserwisserisch daherkommen wollen. Aber wir wollen natürlich schon auch den Punkt machen, dass die Datenlage klar ist, dass die Empfehlung der Leitlinien klar ist, dass das Konzept klar ist, nämlich antientzündliche Therapie so früh wie möglich in jeder Situation. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir schon auch in die Welt hinausgehen und dieses Konzept weiter befördern.
Und das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das wollen wir ja auch mit diesem Podcast. Es geht ja nicht darum, irgendwen zu belehren, sondern im Sinne der Betroffenen die bestmöglichen Optionen zu kommunizieren. Und ich glaube, da decken sich alle Interessen der Menschen, die in den ärztlichen Beruf reingegangen sind. Das wollen sie erreichen, würde ich jetzt mal unterstellen. Sonst, das treibt einen ja auch an. Herr Professor Buhl, jetzt vielleicht auch aus der Perspektive Gina, drüber reden, das ist ein ganz großer, wichtiger Schritt. Was brennt Ihnen noch unter den Nägeln? Wo sagen Sie, da könnten wir noch was tun?
Die wichtigste Botschaft haben Sie gerade eben schon gemacht. Es ist unsere Aufgabe, diese neuen guten Nachrichten immer wieder zu verbreiten. Jetzt mal ganz simpel, in Deutschland gibt es plus minus Pi mal Daumen 5 Millionen Patientinnen und Patienten mit Asthma. Und von daher, selbst wenn die Pneumologen Tag und Nacht arbeiten, also 24 Stunden und dann noch die Nacht dazu, wir schaffen es nicht, alle diese Patientinnen und Patienten adäquat zu versorgen. Deswegen, und ist ganz wichtig, spielt eben die Allgemeinmedizin und die hausärztliche Versorgung für unsere Patienten eine enorme Rolle. Und diesen Kolleginnen und Kollegen müssen wir diese guten Nachrichten auch nahebringen und erklären. Und das gilt natürlich auch ganz besonders für unsere Patientinnen und Patienten. Die müssen auch lernen, wissen, dass es inzwischen bessere Alternativen gibt als nur den blauen Inhalator.
Und wo Sie die PatientInnen ansprechen, ich selber habe mal einige Jahre unter einem allergischen Asthma geleidet. Überhaupt nicht schlimm, also gut zu handeln. Aber ich weiß, für mein ganz subjektives Sicherheitsempfinden war ich froh, das Dosieraerosol in der Tasche zu haben. Ich war nicht abhängig, aber ich fühlte mich sicherer. Ist das denn ein Thema im Kontext Saba-Overuse, dass die Betroffenen, Sie haben es gerade gesagt, eben das Gefühl haben, damit kann ich mir Hilfe verschaffen kurzfristig?
Diese Einschätzung und dieses Risiko ist auch aus meiner Sicht sehr real. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten ja über unsere bisherigen Therapiekonzepte unsere Patientinnen und Patienten regelrecht darauf trainiert, bei Asthma-Beschwerden unmittelbar zum blauen Inhalator, zum Saba zu greifen. Im Gegensatz dazu werden inhalierbare Kortikoide von unseren Patientinnen und Patienten als wirkungslos wahrgenommen, was schon mittelfristig zu sehr geringer Therapietreue führt, dadurch zu einem noch höheren Saba-Bedarf. Es ist eine ganz klassische Abwärtsspirale. Bitte fragen Sie mich nicht, wie oft ich in meiner Berufstätigkeit schon gehört habe, Herr Professor, die Sabas, die sind richtig toll, die ziehen richtig rein. Und wenn ich das andere, was ich mir da gegeben habe, inhaliere, da spüre ich nichts, da schmecke ich nicht und riechen tue ich nicht und wirken tut's auch nicht. Deswegen ist so wichtig, dass die jetzt verfügbaren Fixkombinationen dem Patienten eben sowohl seinen Wunsch erfüllen nach unmittelbarer Symptomlinderung und gleichzeitig aber ohne zusätzlichen Aufwand die Ursache der Beschwerden, die Symptomatik wirksam bekämpfen. Und ganz wichtig, lieber Marek, du hast da schon Studien dazu gemacht, sag du da mal einen Satz dazu. Der Onset of Action, also das Einsetzen der Wirkung, ist, glaube ich, bei sowohl Formoterol als auch Salbutamol doch vergleichbar. Wie siehst du das?
Genau das haben wir hier auch untersucht und das ist auch in anderen Studien bestätigt worden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft eben auch, dass man eben sagt, das Formoterol ist zwar langwirksam, es ist aber genauso rasch wirksam wie das Salbutamol. Das heißt, wenn ich Formoterol inhaliere, dann habe ich die gleiche Schnelligkeit des Anflutens der Wirkung wie bei Salbutamol. Ich habe also genauso schnelle Wirkung, aber dann noch eine langanhaltende Wirkung. Und deshalb ist eben die Kombination aus ICS und Formoterol genauso rasch wirksam und genauso rettend wie eine Salbutamol-Inhalation alleine. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir ja auch hier im Podcast heute transportieren wollen. Diese Sicherheit, die die Patienten brauchen, dass ich sage, ich habe die Sicherheit in der Tasche. Ich kann jederzeit inhalieren und sofort geht der Atemweg auf. Das gilt eben genauso für die ICS-Formoterol-Fix-Kombinationen wie für das Salbutamol. Das heißt, wir haben keinen Verlust an Sicherheit, aber dafür ein Plus an antientzündlicher Wirkung und eine langfristige Wirkung. Das heißt, es gibt wirklich nur Vorteile und keinerlei Nachteile.
Ein Thema, so ein Seitenzweig, im Rahmen der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass es nämlich Untersuchungen gibt, die einen Zusammenhang zwischen dieser übermäßigen Saba-Nutzung und einem erhöhten CO2-Ausstoß zeigen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber wäre eine Reduktion von Sabas letztlich auch klimafreundlicher?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil wir ja wissen, dass wenn ich bedarfsweise auch ein inhalatives Steroid gleich mit inhaliere, dann habe ich ja durch die antientzündliche Wirkung eine Prävention erneuter Anfälle, also eine Prävention einer ständigen Wiedernutzung. Das heißt, wenn ich einmal die richtige Inhalation nehme aus ICS-Formoterol zum Beispiel und dadurch mehrere Tage geschützt bin, dann ist es auf jeden Fall sinnvoller, auch aus Sicht des Klimas, als wenn ich ungefähr 5-mal pro Tag Salbutamol bei Bedarf inhaliere. Also der Klimaaspekt, der kommt dazu. Der ist zwar nicht der Grund gewesen, warum wir es eingeführt haben, aber es ist doch ein schöner Nebenfaktor.
Dem kann ich wiederum auch aus China-Perspektive nur zustimmen. Wir haben dazu in unserem jährlichen Report im letzten Jahr erstmals eine, wie ich finde, sehr schöne und intuitive Abbildung konstruiert, eine Blüte, wo wir gesagt haben, natürlich ist unsere erste Präferenz immer unser Patient oder unsere Patientin. Was braucht der Patient und was steht dafür zur Verfügung? Aber wenn wir da mehrere Alternativen haben, dann bitte immer die Alternative nehmen, die den geringsten Impact, also den geringsten negativen Einfluss auf unser Klima hat. Und hier muss man leider sagen, dass die SABAs, die rasch wirksamen Bronchodilatatoren, alleine nahezu immer Dosieraerosole sind. Die haben ein Treibgas drin und das hat bisher, das wird sich in Zukunft vielleicht ändern, aber bisher haben diese Treibgase noch einen sehr, sehr relevanten CO2-Fußabdruck. Das heißt, wenn wir eine Alternative haben, um den Bedarf an Sabas zu reduzieren, dann sollten wir diese Alternative nutzen, um nicht nur unsere Patienten besser und langfristig sicherer zu behandeln, sondern auch dem Klima einen kleinen Gefallen zu tun. Auch aus dieser Perspektive, finde ich, sind diese neuen Konzepte ICS-Formoterol-Fix-Kombinationen eigentlich erforderlich und letztlich auch alternativlos.
Das haben Sie ganz klar gezeigt, glaube ich. Es ist effizienter und es ist nachhaltiger und, darüber haben wir ja zu Beginn gesprochen, macht natürlich aus dem therapeutischen Blick auch viel, viel mehr Sinn. Jetzt haben wir es übers Asthma gesprochen, vielleicht so auf der Zielgeraden eine kurze Einordnung. Gibt es diese Herausforderungen bei der COPD auch?
Asthma und COPD sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Erkrankungen, die sich aber symptomatisch überlappen können und im gleichen Patienten vorkommen können. Aber wenn wir jetzt mal nur die typische COPD-Patientin oder den typischen COPD-Patienten anschauen, dann ist für die Mehrzahl der Patienten der Einstieg in die Behandlung ein hochwirksamer, die Bronchien erweiterndes Wirkungskonzept, also hochwirksame Bronchodilatatoren. Ich würde eigentlich die Behandlung bei einer COPD-Patientin oder einem COPD-Patienten immer mit einer Fixkombination eines langwirksamen Antimuskarinikums, ein LAMA, mit einem langwirksamen Betamimetikum, einem LABA beginnen. Auf diese Weise kann der zusätzliche Bedarf an noch zusätzlicher Bronchodilatation, wenn es halt auf der Treppe mal in der Lunge eng wird oder wenn sonst irgendeine akute Beschwerde da ist, auf diese Weise kann der dann erforderliche SABA-Bedarf schon sehr deutlich minimiert werden. Für die große Mehrzahl der Patienten haben inhalierbare Kortikoide keinen Stellenwert in der Initialtherapie. Vorsicht, in der Initialtherapie einer COPD. Hier steht die Bronchodilatation ganz im Vordergrund. Aber es gibt eine Subpopulation von Patienten und Patientinnen mit COPD, bei denen machen inhalierbare Kortikoide Sinn. Und lieber Marek, jetzt lege ich dir den Ball auf den Elfmeterpunkt. Wo würdest du bei einer COPD inhalierbare Kortikoide einsetzen?
Also die inhalativen Steroide bei der COPD sind dann indiziert, wenn wir Patienten haben mit wiederkehrenden Exazerbationen und oder erhöhten eosinophilen Zahlen. Das ist ja die Minderheit der Patienten. Die Mehrheit der Patienten braucht, wie Roland schon sagte, die duale Bronchodilatation, die maximale Bronchodilatation als Mittel der ersten Wahl bei der COPD. Aber diese Subpopulation, die wiederholt Exazerbationen hat und oder vermehrte eosinophilen Zahlen hat im Blut, die profitiert ganz erheblich von der inhalativen Steroidtherapie, und zwar nicht nur symptomatisch im Sinne einer Exazerbationsreduktion, sondern wir wissen, dass auch die Mortalität im Gesamten reduziert wird durch eine inhalative Triple-Therapie, wie so wie wir es nennen, also eine duale Bronchodilatation mit der inhalativen Steroidtherapie bei der COPD. Also für diese Subpopulation ist das eine sehr wertvolle Zusatzoption in jeder Hinsicht, aber es ist eben nicht Mittel der ersten Wahl und schon gar nicht ein Mittel für alle COPD-Patienten. Ganz anders beim Asthma. Beim Asthma haben wir ja wirklich die Situation, das inhalative Steroid gilt für alle und es ist das, was als erstes kommen soll. Das heißt, wir haben wirklich beim Asthma den ersten Gedanken ans inhalative Steroid und dann kommen erst die anderen Gedanken. Und deshalb ist es natürlich schon eine ganz andere Herangehensweise als bei der COPD.
Wenn Sie sich dann, weil der Patient halt häufiger exazerbiert und auch gleichzeitig eosinophil und schwerer krank ist, wenn Sie sich für eine Triple-Therapie entscheiden, die dann Sinn macht, und jetzt sind wir wieder beim Anfang, die natürlich dann auch zu einem niedrigeren Bedarf an SABAs führt, wenn Sie sich für ein solches Therapiekonzept entscheiden, und das zeigt die ja jahrzehntelange klinische Erfahrung, dann würde ich mich wiederum für eine Fixkombination mit allen drei Wirkstoffen entscheiden. Warum? Der Patient muss dann nur mit einem Inhalator richtig umgehen. Das erhöht die Therapietreue, reduziert das Problem, dass die Patienten in irgendeiner Weise es dann doch nicht richtig hinbekommen. Wir haben also weniger Erklärungs- und weniger Schulungsbedarf. Und letztlich sind auch unsere Patienten und Patientinnen glücklicher, weil sie immer denken, naja, ich brauche nur einen Inhalator. Also wenn Triple, dann gerne auch als Fixkombination.
Und ich muss sagen, ich hoffe, dass die Zuhörenden auch zufrieden sind mit dieser Ausgabe Atemweg. Ich bin es. Sie haben die Fragen wunderbar klar auf den Punkt gebracht und geantwortet. Und ich glaube, jetzt dürfte ganz klar sein, dass SABA Overuse nicht mehr heute State of the Art sein kann und dass es andere Möglichkeiten gibt. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und die präzisen, klaren Antworten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende dieser ersten Folge unserer zwei Spezialfolgen zum Weltasthmatag 2025. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge für mögliche Inhalte, die wir hier bei Atemweg besprechen können. Einfach eine Mail an podcast.de@kesi.com schicken und dann nehmen wir Ihre Themen gerne auf. Ich freue mich natürlich auch auf ein Wiederhören und sage bis dahin.